Herzlich willkommen bei Happiness to Go, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Klee und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. So, heute haben wir mal wieder eine Interviewfolge und ich freue mich ganz, ganz besonders, Stefan Hilkmann, einen meiner frühen Ausbilder, heute im Interview da zu haben. Stefan ist Therapeut der konzentrativen Bewegungstherapie, kurz KBT. Individualpsychologe ist er auch. Und was das alles bedeutet und wie er wirkt und wie er dazu gekommen ist, darum geht es natürlich im Interview. Aber wir sprechen, um dir einen kurzen Abriss zu geben, wir sprechen über seinen Werdegang, über bewusste und unbewusste Ziele und wie diese in Konflikt stehen und wie eben die KBT dabei helfen kann, das zu überwinden. Wir sprechen über Selbsterfahrungsmöglichkeiten für den Alltag, über neue und korrigierende Erfahrungen und natürlich, das ist ganz wichtig bei seiner Arbeit, die Mitnahme von Körper, also von deinem Körper in den Veränderungsprozessen, damit du eben das, was da passiert oder was Neues passieren soll oder wie eben neue Problemlösemöglichkeiten entstehen können, dass das wirklich im Körper verankert wird. Und ich finde Stefans Arbeit wunderbar. Ich habe selber viel davon profitiert, werde auch das ein oder andere einfach ja als Beispiele erzählen, was ich so alles in seiner Arbeit über mich erfahren durfte an bewussten und unbewussten Dingen und blinde Flecke und ja, also einfach ganz, ganz toll. Und was mich eben besonders freut, ist, dass es mal eine Art der Arbeit ist, die eben über Gespräche hinausgeht, sage ich jetzt mal, und wirklich den Körper mit auf den Weg nimmt. Und ich würde sagen, Vorhang auf für dieses wunderbare Interview.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Happiness to Go. Ich freue mich, dass ich heute einen meiner frühen Ausbilder, kann man sagen, Stefan Hilkmann im Interview haben darf. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
So, sehr schön. Wir haben vielleicht kurz zu unserer gemeinsamen Geschichte und dann möchte ich gern über das sprechen, über dein Wirken sprechen, über das, was du tust, was du mit der Welt teilst, mit den Menschen teilst. Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen oder wir haben miteinander gearbeitet, kann man auch sagen. Du hast mich gemeinsam mit Peter Pollack damals noch am Adler-Pollack-Institut ausgebildet. Genau. Zur individualpsychologischen Beraterin. Und da hast du einen ganz wichtigen Bestandteil beigesteuert zu dieser psychologischen Ausbildung. Und zwar die konzentrative Bewegungstherapie, aber auch darüber hinaus deine ganzen Erfahrungen im gestalttherapeutischen, kunsttherapeutischen Setting. Davon habe ich sehr, sehr profitiert und darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
Ja, wunderbar, das freut mich.
So, für diejenigen, die, sage ich mal, damit noch nie irgendwas zu tun hatten, wie erklärst du, was du tust?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Das wäre so, als würde man erklären, was Küssen ist. Wenn so die Speichelflüssigkeit von einem Mund zum anderen fließt, ist das nicht unbedingt Küssen. Und von daher ist das immer eine Schwierigkeit, diese Spürarbeit, die ich da mache, in Worte zu fassen. Aber wir können es mal versuchen. Es ist also viel mehr als das, was man so beschreiben kann. Es ist etwas, was man tun muss, um es zu verstehen.
Das kann ich unterschreiben.
Ja. Die KBT, die konzentrative Bewegungstherapie, ist ein Ansatz, wo Wahrnehmung und Bewegung als Grundlage herangezogen wird, um sich selbst besser zu verstehen. Das ist der Körper, ist das der Fokus, auf den wir uns konzentrieren. Und die Spürarbeit, die wir da machen, verrät uns oder gibt uns Hinweise, was uns im Leben wichtig ist, und wir können uns da einfach ein bisschen besser verstehen. Ich mache die KBT ja in verschiedenen Settings. Zum einen hast du ja schon gesagt, im Adler-Pollack-Institut, aber auch in einer Fachklinik für Suchtkranke. Ich bin zwar jetzt schon Rentner, aber ich mache es trotzdem noch ein bisschen weiter, weil mir das so viel Spaß macht und weil die Menschen das auch einfach mögen. Also da kann jeder so seine persönlichen Erfahrungen machen. Aber auch in meiner eigenen Praxis oder in Seminaren oder sowas wende ich die KBT an.
Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen, die du ja auch
Ah.
im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt hast? Ne? Das lebt ja auch durch deine Erfahrung letzten Endes. Nur wie bist du ursprünglich mal dazu gekommen?
Ja, das hat was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe früher sehr stark gestottert und habe dann eine Stottertherapie gemacht bei Theo und Antonia Schönacker. Und das war in Züntersbach, das ist in der Nähe von Bad Brückenau, Rhön-Spessart, da diese Gegend. Und in dieser Stottertherapie gab es nicht nur den theoretischen Teil und auch nicht nur diese Sprachübungen, die wir dort gemacht haben, sondern auch diese Körperselbsterfahrung. Und die hat damals die Antonia gemacht, und die war für mich ein großes Vorbild, und von der habe ich sehr viel gelernt. Und diese guten Erfahrungen, die ich damals machen konnte, wo ich wirklich gespürt habe, was mit mir los ist und wozu ich dieses Stottern brauche und wie ich das auch dann wieder ablegen kann, das waren wirklich die Grundsteine, die mich dahin geführt haben, später selber Therapeut zu werden. Ich habe mir damals natürlich nie träumen lassen, dass ich in die Fußstapfen von der Antonia treten werde, aber ja, es waren für mich sehr wichtige Erfahrungen, genau wie du das gerade so für dich geschildert hast, waren das auch für mich viele wichtige Erfahrungen, die ich da machen konnte und wo ich einfach erkannt habe und begriffen habe, greifen, begreifen, ne, das ist ja auch eine Tätigkeit, was ich da eigentlich mache und wieso ich das mache und ob ich das noch brauche. Und da sind einige Dinge passiert, die mir sehr viel Mut gegeben haben und wo ich wirklich weitergekommen bin.
Toll. Ich will so ein bisschen auf einen Aspekt eingehen. Gleich am Anfang, weil ich glaube, dass das ganz spannend ist, das zu verstehen über den Menschen, dass wie wir eine Sache tun, lässt sich anwenden auf andere Dinge. Ne, das heißt quasi, wenn jemand bei dir Erfahrungen macht, ich sag mal, in einem eher vielleicht spielerischen Setting sogar, ne,
Ja.
wird er da ähnlich gleiche Erfahrungen machen wie draußen im Leben auch. Das ist ja das, was es so übertragbar und so wunderbar macht, eben in diesem geschützten Rahmen zu merken, ich erfahre mich hier selbst und
Ja.
dann merke ich, ach, so bin ich ja aber auch draußen.
Genau.
Ja? Kannst du dazu vielleicht Beispiele oder das einfach vielleicht näher ausführen für die Menschen, für die das ein ganz neues Konzept ist.
Okay. Also der Mensch, wenn er ins Leben startet und seine Erfahrungen macht, dann schlägt sich das ja nieder. Und wir nennen das in der Individualpsychologie der Lebensstil. Also es gibt Grundüberzeugungen und Erfahrungen, die uns dazu gebracht haben, dass wir in einer bestimmten Art und Weise durchs Leben gehen, die Dinge in einer bestimmten Art und Weise sehen und uns auch äußern und all das, wie wir mit der Welt und wie wir halt unterwegs sind, das ist unsere persönliche Art. Und diese Art, die äußert sich in fast allem, was wir tun. Und da gibt es immer so, ich sage immer so, so eine Bandbreite von nichts bis völlig übertrieben zum Beispiel. Oder von sehr laut bis sehr leise, von sehr extrovertiert zu eher introvertiert, von sehr mitfühlend bis sehr in sich verschlossen und den anderen völlig ignorierend. Also es gibt sehr viele Dinge, auf die ich achte, wenn ich einen Menschen sehe, und da erkenne ich, wie er im Leben steht, wie er mit Dingen umgeht und was seine Grundüberzeugungen sind. Das Ganze basiert so ein bisschen auf der Psychosomatik. Ja, man kennt ja auch den Spruch, wenn die Seele schweigt, spricht der Körper. Also das ist so, wenn wir über Dinge nicht sprechen und die Dinge sehr in uns verschließen, dann will die Seele oder die Gefühle brechen Bahn in dem, was ein Mensch tut oder wie er durchs Leben geht. Und in der KBT mache ich speziell Angebote, wo die Studenten zum Beispiel eine Erfahrung machen. Und in der Art und Weise, wie sie das tun, mache ich sie darauf aufmerksam und frage einfach nach. Ja, was hast du da eigentlich gemacht? Zum Beispiel, wenn ich sage, geht langsam durch den Raum und konzentriert euch auf das Gehen. Ganz neutral. Dann gehen manche Leute durch den Raum, langsam oder auch schneller. Manche gehen ganz am Rand, manche mehr in der Mitte. Manche schauen nach unten, andere schauen durch die Gegend und auch andere an. All diese Dinge, die für uns eigentlich normal und selbstverständlich sind, weil wir die halt immer so machen, zeigen in der Art und Weise, wie jemand das macht, wie er in der Welt steht und wie er mit dem Leben für sich umgeht. Und darüber kann man dann danach sprechen und sagen, ah, guck mal, was hat dich dazu gebracht, möglichst nicht in der Mitte zu gehen, sondern mehr am Rand. Hast du das überhaupt bemerkt? Ah, okay. Ja, interessant. Was war denn da? Ja, und dann sagt er vielleicht, ja, dann habe ich das Ganze mehr im Blick oder ich mag nicht so im Gewühle oder solche Sachen, dann wissen wir schon oder wir können darüber reden, dass wahrscheinlich in deinem Leben es wichtig ist, dass du die Kontrolle behältst, dass du weißt, was hier passiert.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel.
Das ist ein total tolles Beispiel. Total tolles Beispiel. Ja, ich erinnere mich auch, wir sind auch viel gelaufen, also weil es war oft Bestandteil von Übungen. Und ich hatte da auch viele Aha-Momente bei ganz vielen Übungen von dir. Und was ich sehr schätze an deiner Arbeit und auch an der Art, wie du die Fragen auch damals schon gestellt hast, es geht überhaupt nicht um richtig und falsch.
Gar
oder
nicht.
Um das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ein ganz anderer, nämlich diese Selbst, wie erfahre ich mich denn? Ja.
Genau.
Und dann kann, also, ne, je nachdem, wenn es jetzt was, also ich finde, diese Arbeit deckt auch unglaublich viele blinde Flecken auf.
Ja, das
Ja.
stimmt. Ja, und das macht auch vielen ein bisschen Angst,
Ja.
weil sie dann denken, oh Gott, was da wohl zutage kommt. Aber diese Angst versuche ich den Menschen immer zu nehmen, weil ich sage, du bist du und so wie du bist, bist du gut genug.
Ja.
Und jeder Mensch hat so viel Potenzial. Also ich nutze immer dieses Sprichwort, betrachte den Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Und es ist einfach toll, diese Edelsteine zu heben und zu suchen, was diesen Menschen wirklich ausmacht und was ihn so wertvoll macht und wie er durchs Leben geht. Und das wäre schön, wenn er das auch selbst erkennen kann und selber sich darüber freuen kann und nicht so sein will wie jemand anderes, ja, sondern dass er merkt, dass er so wie er ist, gut genug ist und darauf wirklich aufbauen kann.
Ja, und wenn wir jetzt dieses Beispiel auch nehmen, was du vorhin zum Lebensstil gesagt hast, und nochmal, da geht es nicht um, ich mag Luxus oder ich kaufe nur Bio oder ich fliege oder ich fliege. Also es geht wirklich gar nicht um diese Dinge, sondern wirklich, wie
Nein.
du es gesagt hast, um innere Überzeugungen, um Glaubenssätze, um
Genau.
Grundannahmen an das Leben. Und die werden natürlich gebildet, oder was heißt natürlich nur, die werden gebildet, bereits im Mutterleib fängt es
Ja,
langsam an.
da fängt schon an, genau.
Also, ne, es würde mit der Frage anfangen, bin ich ein Wunschkind, bin ich kein Wunschkind, wollte meine Mutter vielleicht lieber ein Mädchen. Also diese ganzen auch unbewussten Dinge machen etwas mit dem Menschen und führen dann eben dazu, dass er sich verhält, wie er sich verhält. Und ich finde das unglaublich befriedend als Mensch, damit dann auch ein Stückchen weit. Also erstmal das zu erforschen, ne? Also ich habe deine Arbeit so wahrgenommen, dass mir das geholfen hat, Dinge über mich zu erforschen.
Genau.
Und dann auch in diesem, das ist so für mich ein bisschen der zweite Teil deiner Arbeit, in diesem geschützten Rahmen was Neues auszuprobieren
Genau.
und zu gucken, wie fühlt sich das an? Und durch dieses Neue in dem geschützten Raum kann dann im Außen auch ein Neues entstehen.
Ja, weil ich dort in diesem geschützten Rahmen den Mut entwickle, einmal Dinge zu machen, die ich sonst nicht in dieser Art und Weise mache. Und es ist ja auch so, wenn ich nicht immer jeden Tag das Gleiche mache und immer nur meinen eigenen Stiefel runterziehe, sondern mutig auch mal neue Erfahrungen machen kann, dann kann ich eben auch korrigierende Erfahrungen machen. Das heißt, ich merke dann auf einmal, ach, das geht ja auch. Ach, hätte ich nicht gedacht. Ach, guck mal. Ach, die finden mich gar nicht so blöd. Ach, ja. Ja, und dann ist das, sind das wirklich Erfahrungen, die heilend und heilsam sind.
Ja, also wenn wir diese Übung im Raum zu laufen nehmen, da hatte ich sofort eine gerade eine Erinnerung, eine Art
Nein.
Flashback, dass
Okay.
ich genau mich noch erinnere, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, ich muss in der Raummitte sein, ich muss mit anderen in Augenkontakt sein, sonst fühle ich mich unwohl. Und das ist irgendwie so, wie ich dann gelaufen bin. Ne?
Ja.
Und auch ein bisschen schneller als die anderen.
Ja, genau.
Klar.
So warst du unterwegs.
So war ich unterwegs, genau. Und
Ja.
dann habe ich, also was auch Tolles ist, ich habe ja die Ausbildung mit einer Gruppe gemacht.
Genau.
Das heißt, diese Gruppenfeedbacks, also von anderen Gruppenmitgliedern, das ist unglaublich, weil wir bei der Individualpsychologie auch eine, da gibt es eine, ja, ich will das jetzt nicht Feedback-Kultur nennen, weil das ist ein bisschen komisch, nur eine Art sehr ermutigend und liebevoll dem anderen Dinge zu spiegeln.
Ja.
Das finde ich, lernt man dort absolut.
Ja. Und da ist auch kein Platz für Kritik, sondern wirklich für, was finde ich gut am anderen, was ist mir besonders aufgefallen, wo kann ich dem anderen wirklich stärken, worauf kann ich ihn hinweisen, wo hat er wirklich Potenzial. Das ist wirklich das Schöne, weil ich mache die KBT eigentlich am liebsten wirklich in der Gruppe. Und weil der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Und diese Erfahrungen, die er schon als Kind gemacht hat, waren meistens immer in Verbindung mit anderen Menschen. Und deshalb können auch korrigierende Erfahrungen am besten gemacht werden in einer Gruppe, die stellvertretend für die Familie oder die Nachbarskinder damals dafür stehen, neue Erfahrungen zu machen und zu merken, dass man so, wie man ist, wirklich in Ordnung ist und dass man einen Platz hat, egal wie man aussieht, wie klug oder dumm man ist oder sonst irgendwas, was man denkt, was irgendwie schwierig sein könnte. Denn jeder von uns trägt ja so ein bisschen so ein, oder ganz viele Menschen, sage ich mal, tragen ja so eine Idee mit sich rum, ich müsste eigentlich viel schöner, klüger, redegewandter, was weiß ich, sein. Und das ist natürlich Quatsch. Jeder ist so, wie er ist. Und jeder hat einfach dadurch, dass er in diesem Leben ist, einen Platz.
Ja.
Und das versuchen wir in dieser Ausbildung den Studenten zu vermitteln und ihnen da die Sicherheit zu geben, dass er etwas ausprobieren kann.
Genau. In meinem ganz konkreten Falle, ich habe dann mal geschaut, was passiert für mich innerlich, gefühlsmäßig, wenn ich am Rand langsam gehe und nach innen schaue.
Und was hast du da gespürt?
Also am Anfang war es ganz unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich existiere nicht mehr, ich bin nicht mehr wichtig, ich bin ausgeschlossen, ich gehöre gar nicht dazu. Und das war ja dann auch meine Handlungsmotivation innerlich, dann doch lieber dann in der Mitte zu sein. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, und auch mit den Feedbacks, das entspannt mich.
Genau.
Das tut mir gut.
Ja.
Das ist irgendwie auch mal ganz schön. Und dass ich beides gern habe.
Ja.
Und sogar das Ruhige, etwas mehr am Rand und geschehen lassen, dass das etwas ist, was mir sogar mehr Frieden gibt als dieses hektisch Betriebsame in der Mitte.
Ja. Ja, und dann hast du eine Erfahrung machen dürfen, dass deine vielleicht noch aus der Kindheit eher motivierte Sicht, immer eine direkte Rückmeldung zu kriegen und sich zu vergewissern, dass die anderen einen gut finden, das konntest du dann irgendwie ein bisschen beruhigen und
Ja.
konntest merken, nein, du kannst einfach da sein und es ist okay und du hast einen Platz und die anderen geben dir schon eine Rückmeldung und bleib mal ruhig, entspann dich, sei gelassen und das ist toll, dass du diese Erfahrung da machen konntest.
Ja, eine von vielen tollen Erfahrungen. Der Körper hat ja so eine Art, ich nenne es mal Körperbewusstsein, Körperspeicher.
Ja.
Wie nutzt du den in deiner Arbeit? Oder was
Ja,
ist
die.
das überhaupt für Leute, die das vielleicht heute zum ersten
Okay.
Mal hören?
Also der Körper speichert gewisse Erinnerungen und wenn wir gewisse Dinge sehen oder an gewissen Orten sind oder Dinge in einer gewissen Art und Weise machen, dann kriegen wir wieder das Gefühl von damals. Also das Gefühl, ja, das kenne ich oder das gibt mir Sicherheit oder das ist etwas, wo ich mich wohlfühle oder, oh nee, das ist ein bisschen unangenehm oder das ist so fremd. Also ja, das können Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel kennen ja viele Leute, die verheiratet sind, die wollen immer auf der gleichen Bettseite liegen. Ja, die möchten nicht links, sondern rechts oder so. Oder wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, wir halten immer Händchen und dann habe ich sie lieber links als rechts. Das sind so Sachen, die dann, wo wir uns entweder wohlfühlen oder eben nicht so wohlfühlen. Und dann gibt es eben auch Sachen, die uns auch ein bisschen Angst machen. Und die haben dann etwas mit Erfahrung zu tun aus der Vergangenheit, die für uns wahrscheinlich unangenehm waren und die wir dann vermeiden wollen. Und deshalb versuchen wir, die Dinge immer in der Art zu machen, die uns dann Sicherheit gibt oder die uns wohler fühlen lässt. Und das signalisiert uns der Körper. Und deshalb in der konzentrativen Bewegungstherapie, sagt ja schon das Wort, wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Bewegung oder auf eine bestimmte Art, wie wir etwas machen und spüren dann, ah, wie ist mein Gefühlslevel da? Also, was mache ich da und wie mache ich das und was ist mir jetzt wichtig? Zum Beispiel, dass keiner hinter mir ist oder dass ich die Dinge im Überblick habe oder dass ich reagieren kann oder dass ich möglichst gesehen werde oder dass ich die anderen sehe oder was auch immer gerade für mich mein unbewusstes Ziel ist. Und in der nachträglichen Reflexion einer Übung versuchen wir, diese unbewussten Ziele uns bewusst zu machen, um zu verstehen, aha, das sind Dinge, die mir im Leben wichtig sind und nachdem ich mein Leben auch ausrichte, ohne dass ich es merke. Und natürlich bezahle ich für jede Entscheidung, die ich im Leben treffe, einen Preis. Also ich kann nicht alles haben. Ich kann nicht mittendrin sein und am Rand. Oder ich kann nicht von allen gesehen werden wollen und vollkommene Sicherheit haben. Also es ist immer so ein Ausbalancieren. Und das ist gut, wenn ich da für mich diese Entscheidung bewusster, erwachsener und gelassener treffen kann und nicht so sehr aus einer vermeidenden und ängstlichen Haltung heraus.
Toll. Ich will noch mal auf das Thema bewusste und unbewusste Ziele eingehen, weil das natürlich, wenn Menschen zu uns kommen, die jetzt, sage ich mal, was verändern wollen oder ein Problem haben, da ist ja quasi ganz oft, das kollidiert dann so miteinander. Ne, ich sag mal, ein bewusstes und ein unbewusstes Ziel, die gehen so ein bisschen in den Kampf.
Ja,
Ne? Weil
meistens,
vielleicht
ja.
eine alte Programmierung von früher, ich nenne es jetzt mal Programmierung, wir können auch,
Ist egal, wie man es nennt, ja.
ja, genau, Überzeugung, von früher kämpft gegen ein aktuelles Ziel. Wir könnten vielleicht sowas nehmen wie, oder hast du eine Idee, was wir nehmen wollen als Beispiel, dass wir es so ganz plastisch machen können? Mir fällt gerade ein, eine Frau, die einen Vortrag halten möchte bei der Arbeit, ne? Und merkt aber, sie fühlt sich dabei vorher total unwohl. Ja, obwohl es, ne, sie mag ihre Kollegen, sie kennt sich in dem Thema gut aus, Also auf bewusster Ebene gibt es jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht, dass sie diesen Vortrag hält. Der soll eine halbe Stunde dauern, das Meeting einläuten und so weiter. Aber unbewusst sieht es da eben ganz anders aus.
Ja.
Ja. Genau. Wie könnte sie das machen? Ne, weil solche Sätze dann, also was dann finde ich oft passiert oder was ich zumindest in Gesprächstherapie, in reiner Gesprächstherapie, wird ja oft nur auf bewusstem Level gearbeitet. Deswegen mag ich deine Arbeit so gerne,
ja.
weil wir durch das Begreifen, durch das Spüren, durch diesen Raum, durch die Dinge, die du auch dabei hast, ne, ist jetzt egal, ob das Seile oder Boxen oder was auch immer ist, bekommt unser Unterbewusstsein neue Bilder und neue Erfahrungen und dadurch verändert sich ganz viel, als
Ja.
wenn wir nur drüber reden, setze ich jetzt
Ja.
mal in Anführungsstrichelchen.
Mhm.
Natürlich können wir auch, also ne, beides hat seine Berechtigung, wir
Auf jeden
können
Fall.
auch über Reden ganz viele Dinge verstehen, aber
Ja.
eben manchmal nicht begreifen,
Ja.
weil sie so abstrakt sind.
Ja, und weil sie dann nicht wirklich, ich sag immer, meistens in mir runtersacken und ich die wirklich in mir verankern kann.
Ja, verankern ist
Also,
ein schönes Wort.
ja, dann habe ich es nur im Kopf, aber der Körper setzt das noch nicht um. Ja, das merkt man dann bei so Vortragenden, wenn die dann so hin und her trippeln oder mit den Händen irgendwelche Dinge machen, wo man merkt, dass sie einfach nervös sind. Ja. Und mit dieser Frau würde ich, nachdem wir das vielleicht besprochen haben und wir festgehalten haben, wie gut sie sich in dem Thema auskennt und dass sie sich da vorbereitet hat und so weiter. Und dass wir versuchen, das kleine Mädchen, was vielleicht noch in ihr lebt und so gerne gut genug sein möchte, diesem inneren Kind oder dieser inneren Stimme ein Zuhause zu geben. Und dieses Zuhause ist natürlich auch der eigene Körper. Und dann arbeite ich meistens mit dem festen Stand. Ja, also ich mache dann zum Beispiel Übungen wie das Abklopfen, so nenne ich das, wo man einfach mit ganz leichten Klopfbewegung mit der flachen Hand sich die Körperhülle, die Haut bewusst macht und von den Füßen bis zum Kopf alles einmal abklopft. Das hilft, um mehr bei sich zu sein, um nicht neben sich zu stehen, um seinen Körper zu spüren und zu merken, hier komm mal runter und jetzt bin ich ganz bei mir. Ja, und dann hilft auch manchmal so ein bisschen auftreten, so ein leichtes Stampfen und einen guten, festen Stand. Ausatmen, bei sich sein und dann erst auf die Bühne und dann erst seinen Vortrag halten. Also den Körper mitnehmen und das nervöse Gefühl, dem einen Halt geben. Ich hatte das zum Beispiel aus eigener Erfahrung mal, da sollte ich bei einem Pflegekongress vor, ich weiß nicht wie viel 100 Leuten einen Vortrag halten und ich war total nervös. Also, weil ich dachte, oh, vielleicht verstehen die das gar nicht, was ich jetzt hier will und so weiter. Und als ich merkte, dass ich mir diese Gedanken mache, habe ich gedacht, stopp. Also das hilft jetzt gar nichts. Und dann hatte ich aber, weil ich schon in der vorderen Reihe saß, konnte ich mich jetzt nicht mehr abklopfen oder so etwas. Aber dann habe ich die Füße nach unten gedrückt und den Boden gespürt und mich wirklich im Sitzen noch mal gerade aufgerichtet, ein-, zweimal tief durchgeatmet und dann wurde schon mein Name genannt und ich wurde aufgerufen und dann So, jetzt gehe ich raus. Und das hat
Ja.
mir geholfen. Und
Ja.
da war ich mehr bei mir. Da war dieses Wegdriften in Gedanken zu Ende. Und ich konnte einfach mich auf das konzentrieren, was ich sagen wollte. Und ich weiß nicht, für Leute, die mehr so ein nervöser Typ sind, und ich hatte ja mit Sprechen eh mein Problem und hatte Angst zu stottern oder dass andere mich für blöd halten und so. Das war meine Lebensstilüberzeugung. Und gegen die konnte ich durch solche kleinen Übungen ganz bewusst dem entgegentreten und mich mitnehmen, sozusagen. Ja.
Du hast so viele tolle Sachen gesagt. Das sage ich, glaube ich, habe ich jetzt schon im Interview ganz oft gesagt, weil es einfach stimmt. Ich will auf das Dissoziieren nochmal eingehen, ne? Also auf dieses, du hast gerade sehr schön beschrieben, wie man seinen Körper mitnehmen kann.
Ja.
In meiner Wahrnehmung sind sehr, sehr viele Menschen gar nicht in ihrem Körper so richtig zu Hause.
Genau.
Und die durchdenken das dann so ganz theoretisch, viele
Ja.
Dinge, und nehmen ihren Körper gar nicht so richtig mit. Ich habe sogar bin der Meinung, das hat auch zugenommen. Ich weiß nicht, wie du das irgendwie
Die Erfahrung
wahrnimmst.
habe ich auch bei den Klienten, die zu mir kommen in meiner Praxis, dass gerade dadurch, dass wir viel vom Computer sitzen oder viel mit Handy unterwegs sind oder so, wir sind immer in virtuellen Welten und wenig wirklich bei uns. Und vielen hilft es schon, sich überhaupt mal wieder auf den eigenen Körper zu konzentrieren, zu sich zu kommen, mal bei sich hinzuspüren und sich wieder in Kontakt mit sich und seinen Gefühlen zu sein
Ja.
und dem auch einen Ausdruck zu geben und darüber zu sprechen, was da eigentlich gerade los ist und wozu ich das brauche.
Ja.
Ja.
Ich halte ja, oder das war für mich sicherlich auch einer der Gründe, dann nochmal eine Schauspielausbildung zu machen,
Ja.
weil dieser Ausdruck, mein Selbstausdruck, da so einen hohen Stellenwert hatte. Und das hat für mich auch ganz viel heilen können,
Das
weil
glaube
ich
ich.
da dadurch ja wirklich gezwungen ist jetzt ein großes Wort, nur wirklich in meinen, also raus aus dem Kopf, rein in den Körper, in den Ausdruck, in die Bewegung, die Dinge auch mal ungefiltert nach außen zu geben. Das war für mich total wohltuend und hat ganz viel verändert, wie ich in meinem Körper bin. Ich hätte vorher, hätte ich immer gesagt, ich bin in meinem Körper zu Hause, ich mache ja regelmäßig Sport und so weiter und so weiter. Ich habe dann erst begriffen, dass das nicht so war. Das ist auch so ein bisschen dieses, man weiß nicht, was man nicht weiß.
Ja, genau. Ja, also wo wir was vielleicht helfen kann, es geht ja nicht um irgendeine sportliche Leistung oder um irgendwie, dass etwas funktioniert oder dass mir gerade nichts wehtut oder so etwas, sondern das ist wirklich diese Spürarbeit, dieses bei sich hinspüren. Da gibt mir der Körper eine Rückmeldung, wie ich gerade mit meinem Denken und Fühlen unterwegs bin.
Ja.
Und das ist so wichtig, dass ich da viel bewusster und viel im Hier und Jetzt mich verstehe und das tue, was ich wirklich tun will und nicht das tue, um etwas zu vermeiden oder um gut dazustehen oder um irgendwie was weiß ich zu tun. Ja.
Absolut. Also hinspüren. Ich sage jetzt mal ein ganz großes Gegenteilbeispiel, was viele Klienten von mir kennen. Die denken, dass manchmal das Hinspüren bedeutet, ich scanne meinen Körper nach Wehwehchen, nach Verspannungen ab und das ist Hinspüren. Nein, das ist nicht hinspüren, das ist Körper abscannen.
Genau.
Und dann, sobald da eine Verspannung, irgendetwas ist, was unangenehm ist, ein Dramatisieren, oh, das könnte das sein, das könnte das sein, was
Ja.
ist, wenn es das bedeutet und da kribbelt es und so weiter, das ist
Ja.
nicht das, was wir
Nein,
meinen.
nein, nein, gar nicht. Das ist eine Vorstufe, dass sich überhaupt Körperwahrnehmungen bewusst mitkriege, aber das, was wir meinen, das hat etwas mit meiner Psyche zu tun. Und meine Psyche, deshalb habe ich vorhin gesagt, wenn die Seele schweigt, also wenn ich etwas, mich etwas bedrückt und ich nicht darüber rede, dann schlägt sich das nieder. Dann wird etwas eng, wird etwas fest, wird etwas irgendwie verkrampft, bin ich nicht mehr wirklich in der Lage, gelassen und frei zu agieren.
Ja, du hast es so schön gesagt, ne? Dann tue ich Dinge, um etwas zu vermeiden, um etwas zu bekommen, um etwas.
Ja.
Und ich kann für mich sagen, dass diese Schritte, auch das wahrzunehmen, war erstmal total ernüchternd, weil ich gemerkt habe, wie viel ich tagtäglich tue, was ich gar nicht wirklich will.
Ja, und das ist so tierisch anstrengend. Ja, weil ich dann
Ja.
immer meine, ich muss Erwartungen der anderen erfüllen
Ja.
oder was ich, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben, muss ich jetzt mich zusammenreißen und muss irgendwie was da nach außen hin darstellen. Und das macht viele so kaputt. Ja, das ist etwas, wo die Leute einfach krank werden. Und dann kommen halt diese ganzen psychosomatischen Dinge, die man ja kennt.
Ja.
Ja.
So, nehmen wir mal an, ne, uns hört jetzt jemand zu, die sagt, ah ja, ich hatte schon häufiger irgendwie das Gefühl, dass mein Leben ziemlich voll ist mit Dingen, die mir gar nicht so gut tun. Und ich bin aber irgendwie, fühle ich mich so gefangen in diesem Modus und weiß nicht so richtig, wie ich da rauskommen soll und so weiter. Was könnte die als ersten Schritt machen oder als erste, die ersten zwei Schritte. Natürlich schwierig, wenn wir ihr jetzt keine Rückfragen stellen können.
Ja,
Ja,
genau. Ja, das ist dann sehr theoretisch, ne?
das
Also
ist sehr theoretisch, ja.
ja, zunächst würde ich Sie einfach mal fragen, was sie denn so tut, wie ihr Leben denn so aussieht, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie denn da eigentlich macht und was da für sie so unerträglich anstrengend oder was weiß ich ist. Und dann kann man versuchen, das, was sie da erzählt, in einer KBT-Übung, einer Bewegung oder so etwas darzustellen, damit ich das sehen kann, wie sich das dann äußert. Also meistens, wenn Klienten dann bei mir sind, die sitzen dann ja auf einem Stuhl erstmal und erzählen ein bisschen. Und nur allein schon, wie die da sitzen und was die mit ihren Händen machen und wie sie da, ob der Fuß wippt oder ich weiß nicht was, geben mir ja schon kleine erste Hinweise. Das ist dann noch nicht die Wahrheit und ich habe dann noch nicht alles begriffen, aber in der Art und Weise, wie sie da sind oder eben nicht da sind, kann ich dann nachfragen. Ja, und dann gibt es Übungen oder gibt es Möglichkeiten, wie der Klient dann ins Tun kommt und wie ich ihn durch gezielte Fragen bitte, diese Dinge, die er da gerade tut, zu verstärken. Also zum Beispiel, wenn ich merke, dass er so ein bisschen nach vorne gebeugt ist und den Kopf so ein bisschen hängen lässt, dann würde ich sagen, ah, lass die Schultern noch ein bisschen mehr hängen, ja, und lass den Kopf ruhig ein bisschen weiter sinken, um ihm deutlich zu machen, was er da gerade macht. Und indem ich so etwas verstärke, spürt er das dann auch selber. Das andere hätte er gar nicht gespürt oder sie, weil das für sie so normal war. Aber dadurch, dass ich das jetzt sehe und bewusst verstärke, merkt der Klient das dann. Und dann frage ich nach, ja, was ist denn da? Ja, ist alles so schwer und boah, ich merke, wie mich das alles bedrückt. Aha, dich bedrückt was? Aha, okay. Ja, und dann nehme ich zum Beispiel einen Sandsack. Ja, ich habe so kleine Sandsäckchen oder Kirschkernsäckchen, so verschiedene Säckchen in verschiedenen Gewichten und Größen und lege mir das zum Beispiel auf die Schulter und sage, ja, ist das das Gefühl? Ah ja. Ja, so ist das. Ja, das kenne ich, ja. Und dann geht er so weiter und ich sage, spiel mal da hinein. Ja, und was kannst du denn machen? Ja, weitergehen, ne? Kann man ja nichts machen. Also, ah, kann man nichts machen. Ja, und dann lasse ich ihn ein bisschen ausprobieren. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ja, irgendwie fällt ihm dann erstmal nichts ein. Ja, vielleicht würde ich mal ein bisschen mehr aufrichtest. Was passiert denn dann? Ah, und dann fängt vielleicht dieser Sack ein bisschen an zu rutschen. Und was dann die Leute machen, ist ganz interessant. Sie halten dann den Sack fest und legen den nochmal richtig hin. Ja, damit ihnen auch ja nicht wegrutscht. Sagen, ja, was hast du denn gerade gemacht? Ja, der wird ja wegrutschen. Ja, ich sage, und? Ja, das geht doch nicht. Ich sage, ja, wieso denn nicht? Ja, das wäre ja ganz schrecklich. Und dann gucken wir, aha, welche Überzeugung steckt denn dahinter? Zum Beispiel, dass ich unerlässlich bin. Wenn ich nicht diese Last trage, trägt ja keiner. Wenn ich nicht das aushalte, dann geht die Welt unter. Ja, so auf solche Dinge kommen wir dann. Ja, und dann setzen wir uns wieder hin und schauen uns das Ganze mal an. Ja, wofür dieser Sack denn stand, was sie da so festhält, wo sie denkt, dass es nur an ihr liegt, ja, dass niemand anders ihr helfen kann und so weiter. Ja.
Toll, danke für das Beispiel. Das ist sicherlich auch im Familienkontext dann spannend,
Ja,
weil
sehr schön.
Kinder ja ganz häufig von ihren Eltern transgenerational sozusagen Dinge übernehmen in der Hoffnung, es zu lösen.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist häufig so.
Hast du
Kinder.
das häufig, dass dann das Säckchen gar nicht der Person gehörte, sondern eigentlich jemand anderem?
Genau, ja, also dass
Ja.
sie da zum Beispiel was übernimmt, was sie in der Gänze gar nicht übernehmen müsste, sondern wo sie einfach natürlich auch, das sage ich ihr natürlich nicht so direkt, aber wir kommen dann dahin, dass natürlich ein Gewicht, was ich mir auflade, dadurch bin ich auch wichtig. Ja, Gewicht und wichtig sein hat was miteinander zu tun. Ja, also dadurch habe ich ja auch einen Platz, dadurch werde ich ja unersetzlich. Und das ist natürlich etwas, was manchmal auch dahinter steckt.
Ja.
Ja. Und so müssen wir uns da langsam hinarbeiten, dass natürlich eine Freiheit, die ich für mich nehme, und ein mich entbinden von einer Verantwortung, dass das natürlich auch einen Preis hat, ne? Dass ich da vielleicht dann meine Anerkennung oder meine mein Platz im Leben sich dann auch ein bisschen verschiebt. Ja. Ja. Aber wichtig ist immer, dass wir in unserer Arbeit, das weißt du ja sicher auch, den Menschen wirklich spiegeln, dass er, so wie er ist, einfach wichtig und gut ist. Und dass alle Dinge, die, wo er glaubt, dass er da ein Defizit hat, dass das nichts mit seinem Wert zu tun hat, sondern dass er da nur Dinge macht aus seiner Grundüberzeugung heraus, die man sich vielleicht ansehen kann, ob man da vielleicht auch zu anderen Überzeugungen kommen kann. Aber der Wert eines Menschen hat nichts mit dem zu tun, was er tut oder nicht tut.
Ja. Wenn du, also bei den meisten Menschen ist das ja, oder zumindest jetzt bei meinen Klienten so eine ganz, und ich kenne die ja auch, eine innere Stimme, ne, die dann gewisse Dinge sagt. Oder die denkt dann halt so rum, wir müssten das und das und das und das. Begegnet die dir in deiner Arbeit auch, diese innere Stimme, die dann da diese Überzeugungen, so diese alten Überzeugungen so preisgibt?
Du meinst, ob der Klient das oder ich bei mir? Was möchtest du wissen?
Beides.
Ja.
Also, wieso ich da gerade hinkomme, ist, weil quasi diese Überzeugungen, viele meiner Klienten sagen mir dann, ja, ich will aber gar nicht so sein, wie ich bin. Ich wäre lieber gerne anders. Ich würde lieber gern diese ganzen Sachen, die meine Stimme mir sagt, wie ich sein sollte. Ne, also, ich sage jetzt mal, Beispiel von gestern, das Studium noch beenden, dann die und die Arbeit kriegen, dort und dort hinziehen, das so und so machen. Also dieser Plan, den ich mir gemacht habe, den möchte ich gerne erfüllen. Und die kommen zu mir, weil sie wollen, dass ich ihnen helfe, diesen Plan zu erfüllen. Und wenn ich dann als allererstes den Plan mal in Frage stelle, ne, weil ich einfach gerne so an die Wurzel gehe, aus welcher Überzeugung muss es denn dieser Plan sein? Und ist es wirklich das, was zu dir passt? Ne, also zu deinem wahren Kern, weil das wäre ja der ohne, also ne, wenn ich wüsste, ich bin wichtig und gut, wie ich bin, was würde ich dann für eine Arbeit tun?
Zum
Wie
Beispiel.
würde ich mich in meinen Beziehungen bewegen? Wie
Ja.
sehe mein Alltag aus? Ich bin der Meinung, ganz viele Menschen würden das Leistungsprinzip wirklich hinterfragen,
Ja.
würden weniger tun, vielleicht dafür nicht mehr so gehetzt, qualitativ hochwertiger. Kann sein, ist eine Annahme, die ich habe.
Ja.
Und das ist das, was wir so ein bisschen in die Welt bringen oder was ich auch in die Welt bringen möchte, eben aus diesem Funktionieren rauszugehen und erstmal zu gucken, okay, dieser innere Antreiber oder wie wir den nennen, innere Antreiber, innere Kritiker, innere
Ja,
Stimme, die dann da,
ja.
also ich meine die quasi diesen unangenehmen Aspekt hat. Ja, es gibt ja auch die innere Stimme, die einen total wunderbaren Aspekt hat. Wie gehe ich denn dann mit der um, wenn ich sie identifiziert habe?
Ja, die Frage, die dabei immer hilft, die wir in der IP ja immer stellen, ist, wozu? Ja, nicht warum, sondern wozu? Also, was ist mein Ziel? Also, was soll dann sein? Oder was ist dann anders? Oder was glaube ich, dass ich dann bin oder dass das dann wäre? Ja, und dann ist halt die Frage, aha, geht das dann nur so? Oder ist das, hast du das nicht jetzt auch schon? Was ist denn da? Was erhoffst du dir da wirklich? Was soll denn dann sein in 5 Jahren oder so?
Ja,
Ja.
also ein Beispiel meiner Klientin hat sie mir geantwortet, sie möchte ihren Eltern gerne beweisen, dass es auch anders möglich ist. Ne? Weil die Eltern wollten sie eigentlich in eine Ausbildung stecken und gar nicht studieren und überhaupt. Und Sie wollte gerne ihren Eltern beweisen, dass das auch anders möglich ist. Ja, also so ein bisschen so diesen rebellischen Aspekt.
Ja. Es
Hat er, ja.
ist dann erstmal die Frage, ob sie, warum sie den Eltern was beweisen muss. Da ist ja das eine, ja, wie wichtig sind die Eltern noch in ihrem Leben und was, also was kämpft sie da noch für einen Kampf sozusagen? Hat das wirklich etwas mit meinen eigenen Zielen zu tun oder ist das etwas, wo ich noch mit meinen Eltern einfach nicht fertig bin? Ja.
Ja.
Ja, das ist dann die eine
Okay.
Seite.
Jetzt kam es ja auf dem Weg der Veränderung, ne? Ich hätte so ein Muster bei mir erkannt, möchte das gerne anders machen. Da gibt es ja dann trotzdem, ich nenne es mal Reibungsverlust auf dem Weg. Also, ne, ich würde es so beschreiben, eine Unsicherheit, ist das jetzt wirklich noch okay? Ist das nicht okay? Also, ist ein bisschen vielleicht auch das Gefühl von freier Fall, was mache ich hier überhaupt? Ne, also da kommen ja dann schon auch nochmal unangenehme Gefühle hoch, finde ich. Also jeder, der sagt, Veränderung ist, ne, sobald ich das begriffen habe und umgesetzt habe, ab dann wird es ganz arg leicht. In meiner Wahrnehmung wird es mittelfristig leicht bis kurzfristig, auf jeden, mittelfristig bis langfristig. Und kurzfristig können da schon mal so Reibungsverluste auftreten.
Auf jeden Fall, weil ich da ein Gebiet betrete, wo ich mich eben noch nicht so sicher fühle oder wo ich Dinge tue, die ich bisher noch nicht so getan habe. Und dann ist das natürlich etwas, was mir erstmal schwerer fällt. Na, das ist wie als würde ich durch einen dicken Schnee stampfen, um einen anderen Weg zu gehen, statt den ausgetretenen Pfad. Das ist erstmal anstrengend. Und bis ich da mir meinen Weg festgestampft habe, und ich diesen Weg dann leichter gehen kann, das dauert einfach auf eine Zeit. Und dieser Reibungsverlust, den du da beschreibst, der hat natürlich immer auch was mit Ängsten zu tun, die ich dann habe, dass ich dann Selbstzweifel habe oder dass ich irgendwie mich wirklich unsicher fühle und dann denke, ah, so, das andere war irgendwie viel leichter, viel angenehmer, zwar ist das nicht das, was ich wirklich will, aber es kostet nicht so viel Kraft. Und erst wenn ich die ersten kleinen Erfolge habe oder merke, ich komme ja wirklich weiter, dann passiert eben das, was du sagst, dass ich dann mittelfristig mehr. Es lohnt sich ja, mal was Neues auszuprobieren. Es lohnt sich ja. Es gibt mir mehr Freiheit, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr eigene Entscheidung. Also das ist, das fängt dann an, Spaß zu machen. Ja, und ist zwar dann immer noch ein bisschen mit Schwitzehändchen und mit Herzklopfen, aber die Herausforderung wird dann eben machbarer.
Ja,
Und
und das
das
ist für
macht mich
mich,
stolz und nährt dann auch mein
ja.
Selbstbewusstsein.
Und das ist für mich auch die wahre Aufgabe von Therapie, einen Menschen durch dieses schwitzige Händchen-Herzklopfen durchzubegleiten.
Genau. Und das
Ne?
machen wir eben oder mache ich eben auch durch diese Übungen, die ich in der
Ja.
Qualität dann mache. Ne?
Ja.
Ja. Und vor allen Dingen in der Gruppe mit anderen zusammen macht der Klient oder der Student oder in welchem Setting ich das auch immer mache, die erfahren, ach, guck mal, ich bin ja nicht alleine. Ach, den anderen geht es ja auch so oder jeder ist anders und es ist in Ordnung, dass ich da ein bisschen ein Problem mit habe. Und das hilft, weil man sich dann mehr solidarisch fühlt und nicht so ja, nicht so mit seinem Problem alleine. Also für
Mhm.
mich war es damals eine ganz, ganz große Hilfe, überhaupt mitzukriegen, wie viele Leute stottern. Ja, und dass ich gemerkt habe, ah, guck mal, die stottern einfach drauf los und du versuchst immer, dein Stottern möglichst zu vermeiden und dadurch sind die Blockaden noch schlimmer und so weiter. Also wir haben uns gegenseitig
Gestärkt.
gestärkt,
Ja.
genau, ja.
Toll. Stefan. Bevor ich das, also ich werde auf jeden Fall, es gibt zu jedem Podcast, gibt es so eine Art Infobeschreibung. Da werde ich auch eure Homepage einfach besserleben.info verlinken, wo
Sehr schön.
man dich finden kann.
Ja.
Man kann bei euch ja zu ganz vielen Themen kommen. Es ist, ihr macht auch Eheberatung,
Ja.
Erziehungsberatung. Das ist
Ja.
wirklich also ganz, ganz toll.
Ja.
Genau, also das steht auf jeden Fall dort. Sonst einfach besserleben.info finde ich, kann man sich auch super gut merken.
Ja, das mache ich mit meiner lieben Frau zusammen, die Luise, mit der mache ich diese individualpsychologische Praxis hier. Und das, worauf ich vielleicht noch gerne hinweisen will, ist, wir machen ab nächstes Jahr im März wieder diese Gestaltberaterausbildung. Das wird mehr im süddeutschen Raum sein, in der Nähe von Stuttgart. Also wer dazu Lust hat, ist herzlich eingeladen, sich einfach mal zu melden. Dort werden all diese Dinge vermittelt und man kann das eben auch dort mitmachen als Selbsterfahrung, wenn man nicht unbedingt Wert auf das Zertifikat legt. Das ist eine wunderbare Art, da mal ein bisschen einzutauchen. Aber ansonsten einfach mal melden und
Ja.
fragen. Fragen hilft.
Genau, Fragen bringt weiter.
Ja.
Gut, gibt es noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest, was dir noch wichtig ist?
Ich glaube, dass eben jeder Mensch, der sich auf den Weg macht, Dinge oder sich selbst besser zu verstehen, erstmal auf einem guten Weg ist. Also ich ermutige jeden Klienten, der zu mir kommt, dass er da jetzt wirklich anfängt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist wirklich ein mutiger Schritt. Viele Menschen leiden so vor sich hin und akzeptieren alles mehr oder weniger den Status quo. Und diese Menschen, die sich Beratung suchen, die sich auf den Weg machen, sich nicht mehr mit Dingen abfinden wollen, sondern Dinge verändern wollen, das ist wirklich etwas, was unseren Respekt verdient und wo wir sie wirklich drin ermutigen können. Und deshalb macht mir diese Arbeit auch noch als Rentner jetzt wirklich noch sehr viel Spaß und ich begleite Menschen so gerne, weil ich glaube, auf dieser Welt gibt es nichts Wertvolleres als die menschliche Seele. Und wenn ich einen Menschen dabei begleiten darf, sich weiterzuentwickeln, gut im Leben klarzukommen, dann ist das auch eine Art Friedensarbeit. Ja, dann ist das ist wie so ein bisschen Frieden in die Welt bringen. Ja, das wollte ich zum Schluss nochmal sagen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Stefan, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast,
Vielen Dank, es
dass
hat
du
sehr viel
dieser
Spaß gemacht.
Einladung gefolgt bist. Und auch möchte ich dir danken für den Unterschied, den du in meinem Leben schon gemacht hast.
Danke für die Rückmeldung. Ja.
Tschüss.
Tschüss.